ARD.
Hi, hier ist Lea.
Und hier ist Giese.
Und in dieser Folge steigen wir tief in Billie Eilishs Musik und ihre Songtexte ein, in denen es viel um ihre psychische Gesundheit geht. Für ihre Offenheit bei dem Thema ist Billie bekannt, auch wenn sie das gar nicht so geplant hat.
I realized how many people aren't talking about that kind of stuff and why people are so like shocked when you do talk about it. I'm like, why is that so shocking? Like, I'm telling you like about how I am as a human. Like, why is that weird?
Billie erzählt hier, dass sie einfach nur über ihre eigenen, ganz menschlichen Gefühle redet, aber aus irgendeinem Grund schockt das die Leute. Warum das so ist, dieser Frage gehen wir heute nach.
Das heißt, Themen wie ihre mentale Gesundheit, Depression und Suizidgedanken sind in dieser Episode dauerhaft präsent. An manchen Stellen steigen wir tief ins Thema Suizidalität ein. Wenn das für dich belastende Themen sind, hör die Folge vielleicht lieber nicht alleine oder überspring sie einfach.
Auch das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben nämlich noch 5 andere Billie Eilish-Folgen, die du dir anhören kannst, ohne inhaltlich den Anschluss zu verlieren.
Und wenn du vielleicht selbst in irgendeiner Form psychisch erkrankt oder vorbelastet bist, gibt es viele Anlaufstellen, wo du dir Unterstützung holen kannst. Zum Beispiel die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 1110 111. Die Nummer ist kostenlos und anonym und auch in unseren Shownotes verlinkt.
Wir und unser Team haben uns im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das Thema Mental Health verantwortungsvoll angehen, ohne dabei selbst zu schwer und zu traurig zu werden. Und deswegen haben wir uns eine Spezialeinheit an Therapeutinnen und ExpertInnen geholt, die uns beraten haben und erzählen werden.
Sowas wie die Avengers der Mental Health.
Eine davon ist die Psychotherapeutin Julia Epphardt.
Ich arbeite seit über 10 Jahren bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention.
Wir haben sie gefragt, wie wir denn diese Folge am besten angehen können.
Ich würde mit Fingerspitzengefühl rangehen, aber nicht mit zu viel Angst.
Okay, dann lass uns jetzt einfach reinspringen.
Ich bin bereit.
Willkommen zur Billie Eilish Story, der Podcast über einen der jüngsten und größten Popstars unserer Zeit. Mein Name ist Lea, ich bin Sängerin und riesiger Billie Eilish-Fan.
Ich bin Gizem Celik, Popkulturexpertin, Podcasterin und einfach gerne Fan von großen Popstars, natürlich auch von Billie Eilish.
Wir nehmen Billie Eilish, ihre Kunst und ihre Karriere in 6 Folgen ganz genau unter die Lupe.
Den Fame.
Die Songs.
Die Struggles.
Ihren prägenden Einfluss als Musikerin. Und in dieser Folge reden wir über Billie Eilishs psychische Gesundheit und ihren nachhaltigen Einfluss als Mental Health Aktivistin.
Die Billie Eilish Story. Folge 2. Bad Guy. Im Upside Down der Gefühle.
Okay.
Meinst du, sie würde sich selbst als Mental Health Aktivistin bezeichnen?
Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber wo ich mir sicher bin, ist, dass es ihr sehr wichtig ist, einen ehrlichen und einen offenen Dialog darüber in der Öffentlichkeit zu führen. Sie selbst erzählt in vielen, vielen Interviews immer wieder, dass sie an schweren Depressionen erkrankt ist und Suizidgedanken hatte. Wie zum Beispiel hier bei einem Talk im Grammy Museum 2019. Da ist sie 17 Jahre alt und hat den berühmten neongrünen Haaransatz. Sie erzählt vor einem größeren Publikum, dass die Jahre 2017 und 2018 die psychisch schwierigsten Jahre für sie waren. Also als sie so 15, 16 Jahre alt war.
If I'm honest with you, like the last 2 years were kind of the worst mentally for me. And it sucks to like know that because and feel that and say that because I had such an amazing like career, you know? I had these crazy things happening all around me and I was so not there for them because of my brain.
Es hat sie total genervt, weil sie zu der Zeit so erfolgreich war und das alles gar nicht so richtig aufnehmen konnte, wegen dem, was ihr Kopf ihr die ganze Zeit gesagt hat. Ihr Bruder Phineas sitzt die ganze Zeit neben ihr und er ist so betroffen von dem, worüber seine Schwester redet. Das kann man an seinem Gesicht ablesen.
Und es ist auch sehr herzzerreißend, was sie erzählt.
There was a period of time when I would see online like, oh, she's fake depressed, like she's, you know, she's like faking how she feels and she's such a fucking she's like a little rich white girl and she's and it hurts so bad to see that when I literally was bleeding on the bathroom floor.
Ich fasse das mal kurz zusammen. In der Zeit wurde ihr online oft vorgeworfen, dass sie ihre Depression nur faken würde. Sie könne gar nicht deprimiert sein als reiches, weißes Mädchen. Und das hat sie natürlich wahnsinnig verletzt.
Weil sie das quasi gelesen hat, als sie sich selbst verletzt hat. Da deutet sie an, dass Selbstverletzung ein Teil ihrer Depression ist.
Man hört, wie sehr ihr das alles immer noch wehtut.
Ich finde es wahnsinnig mutig, dass sie da so offen drüber spricht.
Und ich dachte mir, dass es an dieser Stelle gut ist, mal zu beschreiben, was Depression überhaupt ist. Dabei hilft uns Carola Bind vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Ich bin Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und auch noch Psychotherapeutin für Erwachsene.
Nur kurz zur Unterscheidung. PsychotherapeutInnen, die Psychologie studiert haben, reden mit PatientInnen als Therapieform und dürfen keine Medikamente verschreiben. PsychiaterInnen haben Medizin studiert, das heißt, sie kennen sich klinisch aus und verschreiben Medikamente wie Antidepressiva.
Dr. Bind macht beides, reden und verschreiben.
Grundsätzlich würde ich sagen, eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die in Behandlung gehört.
Sie kann auch erklären, wie eine Depression sich eigentlich genau äußert, also was die Symptome sind. Das ist nämlich mehr als nur traurig sein.
Eigentlich herrscht als Grundstimmung diese traurige, mutlose Verfassung über eine längere Strecke vor. Nichts macht mehr Spaß, also es gibt einen Verlust an Freude, es gibt auch einen Verlust an Interesse, man findet nichts mehr wirklich wichtig.
Psychotherapeutin Julia Ebhardt, von der wir schon am Anfang dieser Folge gehört haben, ergänzt noch Folgendes.
Und wenn noch eine Reihe anderer Symptome mit dazukommen, sei das zum Beispiel Schlafstörungen, eine Niedergeschlagenheit, was zum Beispiel was anderes ist als einen schlechten Tag haben, sondern dass ich es überhaupt nicht schaffe, aufzustehen und auch sehr schnell erschöpft bin zum Beispiel. Also es ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung mitunter, die ja bis hin zur Suizidalität führt.
Laut dem Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK sind im Jahr 2022 9,5 Millionen Menschen in Deutschland von Depressionen betroffen. Experten gehen von einer Dunkelziffer aus, weil viele Menschen nicht in Behandlung gehen.
Für alle, die sich fragen, wie Billie Eilish mit der Erkrankung so eine Popstar-Karriere abliefern kann, Depression kommt in vielen Formen und vielen Abstufungen und kann sich auch immer wandeln. Manchen merkt man die Depression gar nicht an, weil sie in der Schule oder auf der Arbeit total funktionieren. Wiederum, andere können tagelang das Bett nicht verlassen. Die Symptome können sich langsam anschleichen, sehr stark oder mild sein. Sie verlaufen in Episoden, können für Monate da sein oder das ganze Leben lang. Wie es sich für Billie anfühlt, beschreibt sie der Lyric-Plattform Genius 2018 folgendermaßen. Sie hasst sich sehr, fühlt sich furchtbar, wie ein Nichts, unsichtbar. Und das alles ohne Grund, weil ihr Kopf einfach so funktioniert.
I really, 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 really hate myself. You know, you can feel so unbelievably lost and horrible and like you're nothing and you're invisible and for no reason at all, which is almost worse than having a reason. It's the way that my brain works and it's like, you know, Billie, what's wrong? I don't fucking know. Like me, that's what. And it's like, who hurt you? I'm like.
Und zum Schluss, wenn sie sagt, wer hat dich verletzt, da zeigt sie auf sich. Also ziemlich sarkastisch.
Wir wissen auch aus vielen ihrer Songs, wie sich ihre Depression für sie anfühlt, weil sie sehr explizit darüber singt. Zum Beispiel im Song Listen Before I Go, in dem sie Suizidgedanken verarbeitet. Am Anfang des Liedes macht sie so ein Bild auf, dass sie auf einem Dach steht. Wir hören weiter hinten in den Song rein.
You better hurry. I'm leaving soon.
Sie entschuldigt sich, dass es keinen Ausweg mehr gibt, außer nach unten.
Ich finde es schon schmerzhaft, sich das genauer anzuhören, weil man will ja natürlich nicht, dass sich irgendjemand so fühlt oder ihr was passiert.
Es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr explizit.
Also ich habe ja sowieso super viele Gedanken dazu, auch sehr viele mitfühlende und auch traurige, aber auch ein paar kritische.
Ich auch. Zu denen kommen wir gleich, aber erstmal würde ich gerne bei Billie bleiben, um noch mehr verstehen zu können. Wenn wir bei Listen Before I Go nochmal genauer hinhören, entfaltet der Song schon eine richtig krasse Wirkung. Durch Billies sowieso immer sehr zarte Gesangsstimme und dann gibt es da noch dieses atmosphärische Sounddesign im Hintergrund. Man hört Wind, Regen, Sirenen im Kontrast zum sanften Gesang und zum soften Piano. Und wenn sie Headache, also Kopfschmerz singt, hört man dieses laute Dröhnen. That's what a year-long
headache does to you. Dieser Kopfschmerz klingt, finde ich, tatsächlich so, wie sich Kopfschmerzen anfühlen.
Und der Wind und die Sirenen haben was von Einsamkeit und Not. Also alle diese Sounds vermitteln einem auf der Tonebene voll das Gefühl, durch das sie da durchgeht. Das heißt jetzt nicht, dass man das sofort raushören muss. Sowas wie, ah, da ist die Sirene, das bedeutet Not. Das kann ja auch jeder und jede für sich interpretieren, wie man will. Aber es hinterlässt so ein Gefühl, so ganz unterschwellig und im Unterbewusstsein. Man kommt Billies Innenleben irgendwie so richtig nah.
Und da merkt man mal wieder, dass ihr Bruder und Producer-Wunderkind Phineas, ne, das gemacht hat. Aber was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage, ist, woher kommt bei Billie diese Neigung zur Depression? Redet sie darüber?
Ja, auch das tatsächlich sehr ausführlich und dazu vorweg auch wieder eine fachliche Einordnung, was Ursachen sein können. Entweder wird man mit der Veranlagung dazu geboren, es ist also genetisch, oder es sind Einflüsse von außen oder natürlich eine Mischung aus beidem. Hier Psychiaterin Carola Bind nochmal.
Depression, die wirklich auch anhaltend besteht, hat meistens als Ursache nicht allein den Blick auf die kritische Weltlage, sondern es gibt auch noch andere Belastungen, die sehr individuell sein können, aus familiären Beziehungen, aus Beziehungen mit Gleichaltrigen, wie Mobbing oder ähnliches. Und es ist wichtig, das mit jemandem genau zu erfassen, was alles mit hineinspielt.
Bei CBS Sunday Morning, einer der größten Morningshows der USA, erzählt Billie 2019 von ihrer Erkrankung.
I mean, there were so many reasons. It all was because I was actually clinically depressed. That was the beginning of it. But then on top of it was this fame that I didn't want at the time. Mm-hmm. It was this inability to go out places. And it was so torturous, was because all I wanted to do was go hang out with my friends.
Sie erzählt, dass es viele Gründe gibt. Sie hatte ohnehin schon eine klinische Depression. Und dazu kam dann noch, dass sie das Haus nicht mehr verlassen konnte und keine FreundInnen besuchen. Sie kam außerdem auf die Berühmtheit nicht klar und war sehr, sehr isoliert.
Nur kurz, von klinischer Depression redet man, wenn die Symptome so stark ausgeprägt sind, dass die medizinischen Kriterien für eine Depression erfüllt sind. Weiß man, was der Auslöser für die Depression war?
Ein Grund für die klinische Depression ist, dass Billie ihren größten Traum aufgeben musste, das Tanzen. Billie liebt Singen und all das, aber sie liebt Tanzen. Als junge Teenie trainierte sie 12 Stunden die Woche und zwar sämtliche Stile. Step, Jazz, Contemporary, Hip-Hop, Ballett. Sie ist Teil einer Tanzkompanie, also es läuft schon auf semi-professionellem Level. Kurz nachdem ihr erster Song Ocean Eyes rauskommt, Ende 2015, da war sie noch 13 Jahre alt, macht sie bei einem Hip-Hop-Workshop für Fortgeschrittene mit und sie tritt falsch auf und dann passiert es. Ein Muskel ist in ihrer Hüfte gerissen.
Autsch.
Es ist schlagartig vorbei. Die Verletzung ist so gravierend, dass sie ihren großen Traum vom Tanzen an den Nagel hängen muss.
Oh nein.
Was das mit Billie gemacht hat, folgendes sagt Billie in ihrer Doku The World's a Little Blurry, die 2021 auf Apple TV Plus erschien.
It was the most depressing year of my life. I just laid in bed, I couldn't move. Since then I have not danced.
Sie konnte nichts machen, außer im Bett liegen vor lauter Schmerz. Und seitdem hat sie nicht mehr getanzt, weil es körperlich einfach in der Form nicht mehr möglich ist. Also heute springt und rennt sie auf der Bühne viel rum, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was sie vorher konnte. Und auch da verletzt sie sich immer wieder.
Wenn etwas so Erfüllendes von heute auf morgen einfach wegbricht und dann auch noch im Alter von 13, 14, wenn man emotional und psychisch so krass umstrukturiert wird, ey, ganz ehrlich, natürlich zieht das den Boden unter den Füßen weg.
Ja, das muss wirklich richtig, richtig schlimm gewesen sein.
Es folgt eine sehr düstere Phase mit Selbstverletzung. dem Musikmagazin Rolling Stone erzählt sie im Juli 2019 rückblickend, I felt like I deserved to be in pain. Ich hatte das Gefühl, dass ich Schmerzen verdient habe.
Diese Gedanken nehmen scheinbar viel Raum ein, aber dann gibt es auf einmal einen Hoffnungsschimmer, der Licht in die Dunkelheit bringt. Billie hat zum Glück viele andere Talente, zum Beispiel das Singen. Und da schmeißt sie sich jetzt so richtig rein, denn das hilft mit ihrer Depression. So erzählt sie es im Vanity Fair Video Billie Eilish Breaks Down Her Career aus dem Jahr 2024.
I mean, it was really hard. Music really came in handy for me and got me through all of that. I got injured and then we made like Bellyache and Hostage and My Boy and the songs that then would become Don't Smile at Me that then came out later.
Als ihre Verletzung verheilt, hat sie Songs geschrieben wie Bellyache, Hostage und My Boy. Alle Songs, die dann auf ihrer ersten EP Don't Smile at Me landen.
Lass uns mal in Bellyache reinhören.
Sie singt, wo steht mir der Kopf? Und das ist eine Frage, die sich einige um Billie herumstellen. Ihre Familie zum Beispiel. Wo steht ihr der Kopf? Und sollte wirklich die ganze Welt so ungefiltert in ihn reingucken dürfen? In Billies Doku The World's a Little Blurry, veröffentlicht 2021 auf Apple TV Plus, gibt es folgende Szene. Später Abend. Zikaden zirpen vor dem Haus der O'Connells. Billies Bruder Phineas hat die Vorhänge an seinem Fenster zugezogen. In seinem Zimmer ist nicht viel Licht. Es ist sehr klein, nur ein Tisch mit Computer, ein Klavier, ein Mikro, ein Schrank, ein Bett. Und schon ist das Zimmer vollgestopft. Phineas sitzt an seinem Schreibtisch, die Arme hinterm Kopf verschränkt. Ihm gegenüber, nur einen halben Meter entfernt, sitzt Billy auf seinem Bett. Im neongrünen T-Shirt und Schneidersitz. Auf ihrem Schoß liegt ihr Tagebuch, in dem sie düstere Zeichnungen und Lyrics über viele Jahre gesammelt hat. Sie arbeiten gerade an einem neuen Song. Listen Before I Go.
Take me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing. Turning blue.
Sie haben den Song gerade ihrer Mutter Maggie vorgespielt. Sie steht in der Tür.
You're gonna go that dark with this song?
Soll der Song wirklich so düster werden? Fragt sie. Die Stimmung in diesem Zimmer ist wie in jedem Kinderzimmer, wenn die Mutter einen bei etwas erwischt hat, was man nicht tun sollte. Maggie hakt nach.
Are you seriously implying that you jump off the roof?
Deutest du ernsthaft an, dass du vom Dach springst? Billy nickt nur. Aber Maggie lässt nicht locker.
Do you feel okay about a song like that? You don't worry about that?
Sowas ist für dich in Ordnung? Du machst dir da keine Sorgen? Billy antwortet endlich.
I feel like it's something I want to have said.
You don't worry about it.
This song is the reason I don't. Like having this way of saying it instead of doing it is better.
Ich möchte das einfach ausgesprochen haben. Der Song ist der Grund, warum ich es nicht tue. Wenn ich es auf diese Weise sage, ist das doch besser, als es zu tun.
Puh, super intensive Szene.
Ja, und ich finde, hier gibt es auch sehr viel zu sagen. Also, legen wir los. In der Szene hat Billie grau gefärbte Haare. Das heißt, die Szene müsste so Ende 2017, Anfang 2018 gefilmt worden sein. Billie ist gerade mal 16 geworden und singt einfach einen super düsteren Song über Suizidgedanken. Man könnte ihr vorwerfen, dass sie darin Suizid romantisiert. Dazu auch gleich mehr. Natürlich macht sich ihre Mutter da Sorgen. 2019 spricht sie mit CBS Sunday Morning über die Depression ihrer Tochter.
We checked in with her all the time. Do you still want to do this? Do you want to do this? She loved doing the shows. That's what kept her going.
Sie haben bei Billie immer nachgefragt, willst du das wirklich noch machen? Wirklich? Aber Billie haben die Shows geholfen, weiterzumachen. Maggie ist, zumindest scheint es so, eine besonders achtsame, nachdenkliche, fürsorgliche Hands-on-Mutter. Dazu werden wir in Folge 4 noch sehr viel hören. Aber zurück zu unserer Szene. Bei Maggie spielen sich wahrscheinlich in diesem Moment ganz viele Gedanken ab. Zum Beispiel, welche Wirkung hat denn so eine Zeile über Suizidgedanken auf die HörerInnen? Also genau das, was ich mich auch gefragt habe.
Das ist übrigens etwas, das wir im Vorfeld ganz viel mit der Redaktion diskutiert haben. Was können wir sagen und was eben auch nicht?
Und das ist etwas, was ich jetzt mit dir und unseren ExpertInnen diskutieren will und was Maggie und Phineas auch viel mit Billy diskutieren. Holen wir doch also unsere Mental Health Avengers gleich dazu. Denn unser Team hat gefragt, ist das denn überhaupt okay, dass Billy so offen und öffentlich darüber singt und spricht? Was spricht dafür, was dagegen? Die dritte in unserem ExpertInnenbunde ist Mareike Fell. Ihr kennt sie vielleicht schon aus Folge 1. Sie ist psychologische Beraterin und Jugendcoach am Fürstenberg-Institut und sie möchte erstmal eins vorwegschicken.
Kein Lied der Welt schafft es, dass sich eine gesunde Person aufgrund eines Liedes umbringt.
Die Betonung liegt hier auf gesund, denn ein Punkt ist, da sind sich alle unsere ExpertInnen einig, Menschen, die selbst betroffen sind, können durchaus von Songs über psychische Krankheiten negativ beeinflusst werden. Das sagt Psychiaterin Carola Bind von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.
Wir wissen insgesamt, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn es um solche Themen geht und dass es so, gerade wenn die Thematik, die sehr düster ist, eingebettet wird in vielleicht schöne Musik, so einen romantischen Effekt kriegen kann, der vielleicht noch eher dazu veranlasst, tatsächlich auch etwas nachzumachen.
Es besteht also die Sorge vor Nachahmung, wenn es um Suizid und Selbstverletzung geht.
Da muss ich natürlich daran denken, was wir anfangs über den Sound von Listen Before I Go besprochen haben, was für eine starke Wirkung der entfaltet mit den Sirenen und dem Dröhnen und so. Das zieht einen einfach in den Song so krass rein und lässt den nochmal auf ganz besonders tiefe Art und Weise spüren.
Aber für Betroffene ist diese starke Wirkkraft potenziell das Gefährliche. Psychotherapeutin Julia Epphardt von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ergänzt auch nochmal, dass man das nicht nur von der Musik kennt.
Das wissen wir aus der internationalen Berichterstattung, Presseberichterstattung. Geht mit einer öffentlichen Reden von Suizid auch immer eine große Gefahr einher, dass das Menschen, die ähnliche Gedanken hat, vielleicht darin bestärken kann, vielleicht suizidale Handlungen vorzunehmen.
Also konkret meint sie, wenn beispielsweise vom Tod berühmter SchauspielerInnen gesprochen wird. Da gibt es einen selbst auferlegten Pressekodex. Das heißt, in den Nachrichten werden Suizidfälle als solche nicht benannt und auch nicht, wie sie passiert sind. Um Nachahmungen zu vermeiden, wird der Suizid nicht romantisiert, keine Methoden genannt und es wird auf Anlaufstellen verwiesen. Es heißt dann eher nur verstorben, ohne eine Angabe von Ursachen. Hier nochmal Julia Epphardt.
Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und deshalb ist es immer wichtig, wenn das Thema besprochen wird, dass immer auch betont wird, dass es im Rahmen von psychischen Erkrankungen auftritt. Und dass die behandelt werden müssen, damit auch diese Symptome nachlassen.
Darum auch nochmal die Betonung von uns an der Stelle. Billie Eilish ist an Depressionen erkrankt und geht auch zur Therapie. Zum Letzteren gleich mehr.
Ich verstehe voll, dass man verantwortlich mit dem Thema umgehen muss. Aber es kann ja auch voll gut für Betroffene sein, von anderen Betroffenen so ein Lied zu hören, oder?
Billie und Maggie diskutieren da auch drüber im Jahr 2020 in Billies zweitem Podcast Me and My Dad Radio von Apple Music. Da reden sie über genau denselben Moment wie wir gerade. Über die Entstehung von Listen Before I Go. Billie erzählt, dass ihr oft vorgeworfen wird, dass sie Depression glorifiziert. Aber eigentlich war sie nur sehr depressiv und musste aus einem inneren Bedürfnis darüber schreiben.
You know, forever people were talking about me glamorizing depression, and I was like, no, dude, I was just really depressed and wrote about it, like, because I felt like I needed to.
Und dann beantwortet sie deine Frage, Lea.
And you know what that does for people? It helps them and it makes them feel heard. Sad songs don't make you, oh my God, I hate the song because it's so sad and it makes me sad. It makes you feel hugged. It makes you feel like you're involved.
Sie findet, dass Menschen sich von solchen Songs gehört fühlen. Dass die Songs nicht traurig machen, sondern wie eine Umarmung sind. Maggie stimmt ihr bei Me and My Dad Radio von Apple Music aus dem Jahr 2020 übrigens zu. Nur
I didn't think it was glamorizing at all. It's just that I just thought that it needed to come with the potential to speak to the issue.
Sie fand den Song nicht glorifizierend, aber sie wollte, dass er mit einer gewissen Einordnung einhergeht. Das ist auch etwas, was unsere Expertin vorhin meinte. Die Einordnung ist wichtig. Hier weiter Mama Maggie.
I always understood it because there's a big history of things like that, like people writing about stuff like that. But there's also, you know, the tendency for people to copycat things and you know, that's all the concern was. But it came out and it was a, people heard it just how you wanted them to.
Sie sagt dann noch, dass sie auch immer Verständnis hatte, weil es in der Musikgeschichte viele solcher Songs gibt. Nur hatte sie Bedenken wegen Nachahmung. Aber zum Glück sei der Song ja von allen gut aufgenommen worden. Und wie ordnen die Expertinnen das ein?
Julia Eppert stimmt Billie Eilish zu. Also einmal, wie gut so eine Offenheit für andere Betroffene sein kann.
Ich glaube, dass viele Jugendliche, die ähnliche Gedanken haben, sich weniger allein fühlen, weil die Erkrankung Depression ja an sich dazu führt, dass man sehr allein ist und sich auch sehr allein fühlt und glaubt, niemand außerhalb versteht das überhaupt, wie es mir geht.
Mareike Fell ergänzt.
Denn Musik macht genau das, sie macht Gefühle erlebbar. Die schafft einen Raum für ehrliche Gespräche über mentale Gesundheit und kann dann enttabuisieren, weil diese Themen immer noch stigmatisiert sind, auch wenn da viel passiert ist in den letzten Jahren.
Tabuisierung ist hier ein wichtiges Stichwort. Carola Bind führt das weiter aus.
Vielleicht kann man noch mal so generell sagen, dass es doch bei vielen Menschen so ist, die sich psychisch belastet fühlen, dass es gleichzeitig so etwas wie Scham gibt. Scham, dass man nicht so leistungsfähig ist, nicht so fröhlich, nicht so ansprechbar für seine Freunde oder sein Umfeld. Und ich denke, zu hören, dass es Menschen gibt, die anerkannt im Leben stehen, aber auch Probleme haben, kann von dieser Scham entlasten.
Wie waren denn überhaupt die Reaktionen auf den Song Listen Before I Go?
Die findet man zum Beispiel auf Billies YouTube-Kanal, wo sie das Video zum Song gepostet hat. Es ist nämlich kein klassisches Musikvideo, sondern einfach eine Audiodatei mit Foto und wurde trotzdem über 84 Millionen Mal geklickt. Das ist echt viel für nur so eine Audio. Aber noch beeindruckender sind die Kommentare darunter. Oft steht da sowas wie, der Song hat mir das Leben gerettet. Und dann ist daraus irgendwie eine ganze Community gewachsen. Ich habe beim Lesen halt übertrieben oft Gänsehaut bekommen. Der Kommentar, der am meisten geliked und kommentiert wurde, ist von @livwhitley. Stand heute 16.958 Likes, 312 Kommentare.
Oh wow.
Die Person hinter dem Benutzernamen hat geschrieben, fühlst du dich auch so, dass du nicht leben willst, aber auch nicht sterben? Du willst nur, dass es aufhört? Das ist, wie ich mich fühle. Darauf haben dann ganz viele andere geschrieben, dass sie sich ähnlich fühlen. Fremde haben sich einfach gegenseitig Trost gespendet. 6 Monate später nach dem Originalpost gibt es ein kleines Update. Und die Person schreibt, wie einsam sie war und bedankt sich für alle Kommentare mit: Ich fühle mich besser zu wissen, dass ich nicht die einzige Person bin, die sich so fühlt.
Da merkt man wieder, was Musik in den Menschen auslösen kann. Und das ist einfach, das ist sehr intensiv.
Absolut. Und wir haben ja auch nochmal mit Kira gesprochen, die einen der größten deutschen Fan-Accounts für Billie Eilish auf Instagram hat. Sie hat uns das aus der Fanperspektive auch bestätigt.
Also wenn ich die Fan-Community beobachte, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass Billie durch ihre sehr offene und ehrliche Art, aber auch ihren Mut, sich so verletzlich zu zeigen, vielen Menschen das Leben gerettet hat. Ich werde teilweise wirklich emotional, wenn ich bei Konzerten so kleine Mäuse sehe, die Schilder hochhalten, wo drauf steht, you saved my life.
Da merkt man, was Billie in den Menschen auslöst und wie sie den Menschen hilft.
Und hier können wir auch einfach nochmal sehen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich gehört, gesehen und verstanden fühlen. Das sind einmal die Fans und dann aber auch Billie selbst. Julia Eppert bestätigt aus psychotherapeutischer Sicht nochmal, wie hilfreich so ein kreativer Umgang mit der Krankheit für die Betroffenen selbst sein kann.
Das ist auch eine riesige Last, suizidale Gedanken zu haben. Und das in einer Form zu äußern, kann eine Entlastung sein. Die gehen dadurch nicht weg, aber allein, dass es raus ist aus mir, kann erstmal eine Entlastung sein.
Ich glaube, ein wichtiger Gedanke ist, dass wir Offenheit für das Thema und was Betroffene durchmachen brauchen.
Und trotzdem frage ich mich immer noch, wie ungefiltert darf das alles sein? Und ich verstehe irgendwie beide Seiten, habe also nicht so eine richtige finale Antwort. Vielleicht gibt es auch die eine Antwort auf so ein komplexes Thema einfach nicht.
Mhm. Ja, es ist erstmal wichtig festzuhalten, du bist nicht alleine. Und es gibt da noch andere wie dich. Sie sehen dich. Das sagt auch Billie in ihrem Song Everybody Dies.
But it's okay to cry and it's alright to fall. But you are not alone. You are not alone.
Songs können ein tolles Medium sein, um uns da in den Austausch zu bringen. Und es gibt Profis, die helfen können. Außerdem, wir werden nie drum herum kommen, psychische Krankheiten zu diskutieren, weil es sie auch einfach schon so lange gibt, wie es die Menschen gibt.
Diese Auseinandersetzung mit Suizidgedanken gibt es, seit man es nachlesen kann.
Das hier ist noch eine vierte Expertin unserer Spezialeinheit. Das ist Julia Heimerdinger. Und sie hilft uns jetzt, der Frage nachzugehen, wie kann Billie unserer Gesellschaft helfen, verantwortlich mit diesem Thema umzugehen?
Aber ist das wirklich Billies Verantwortung?
Das finden wir jetzt heraus.
Or is your opinion of me not my responsibility?
Als Billie Eilish angefangen hat, im sehr jungen Alter von 13 Jahren traurige Songs mit ihrem Bruder zu schreiben, wäre es ihr gar nicht in den Sinn gekommen, dass sie das zu einer Sprecherin für Mental Health Belange macht. Sie hat einfach darüber gesprochen, wie sie sich fühlt, woraus die Öffentlichkeit gemacht hat. Oh, sie gibt ein Statement ab und das liebt sie total. Das erzählt sie in ihrer Doku The World's a Little Blurry im Jahr 2021 bei Apple TV Plus.
I never decided to. I never was like, I'm gonna talk about this and I'm gonna talk about this. Mhm. I just talked about what I was feeling and talked about why it was bad or why it was good or why it was whatever. And then it became this like, oh, she's making a statement, which I actually love because I didn't realize I was.
Im weiteren Verlauf des Interviews sagt sie etwas, das wir am Anfang schon gehört haben.
And now that I think about it, like I realize how many people aren't talking about that kind of stuff and why people are so like shocked when you do talk about it. I'm like, why is that so shocking? Like I'm telling you like about how I am as a human. Like why is that weird?
Und erst dann hat sie realisiert, dass es für viele Leute wohl schockierend ist, weil so wenige Menschen öffentlich über Mental Health reden.
Und deswegen spürt Billie irgendwie schon eine Verantwortung für das Thema. Vor allem spürt sie aber eine große Verantwortung für ihre Fans, weil sie weiß, dass psychische Gesundheit für viele Menschen wichtig ist. CBS Sunday Morning erzählt sie 2019, was sie Fans sagt, wenn sie trifft.
I just grab them by the shoulders and I'm like, please take care of yourself and be good to yourself and be nice to yourself. Don't take that extra step and hurt yourself further than you can and you can't take it back.
Sie packt sie einfach bei den Schultern und sagt, bitte kümmere dich um dich, sei gut zu dir selbst, verletze dich nicht noch weiter. Du kannst es nicht rückgängig machen. Das finde ich wirklich wahnsinnig fürsorglich.
Finde ich auch. Und ich will das jetzt auch gar nicht wieder schlecht reden, was Billie da macht. Aber ich finde, dass du vollkommen zu Recht gefragt hast, ist das überhaupt die Verantwortung eines Popstars, die bei vielen solcher Faninteraktionen noch nicht einmal volljährig war?
Spontan nein. Erstens, wo sind hier die Erwachsenen? Und zweitens, das ist ein sehr großes Thema, das die ganze Gesellschaft angeht.
Um das detaillierter beantworten zu können, haben wir mit Julia Heimerdinger gesprochen. Sie ist Musikwissenschaftlerin an der Universität für Musik und Darstellende Künste in Wien.
Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist das Thema Musik und Suizidalität.
Das heißt, sie hat sich unter anderem mit der langen Kulturgeschichte von Songs über Suizidgedanken beschäftigt. Sie sieht das also alles in einem größeren gesellschaftlichen Kontext und sie ist deiner Meinung.
Ich finde die Frage schwierig, inwiefern Künstlerinnen da Verantwortung tragen. Man kann, würde ich sagen, und gerade in Kunst, man kann über alles reden. Man kann alles thematisieren und das sollte man wohl auch Themen, die wehtun.
Vor Billie Eilish gab es schon viele andere MusikerInnen, die suizidale Gedanken in ihren Lyrics verarbeitet haben.
Schon in der Antike haben Sänger von Suizidgedanken gesungen. Vergil ist circa 40 vor Christus, hat er die Bukolika geschrieben, in denen ein junger Hirte, der Liebeskummer hat, beschreibt, dass er jetzt gleich vom Felsen runterhüpft.
Pop ist auch voller Selbstmorde. Elton John sang 1975 von Suizidgedanken in Someone Saved My Life Tonight. You nearly had me roped and tied. All about hypnotized. Songs mit suizidalen Inhalten gab es also wirklich schon immer. Nur wie sich die Gesellschaft dazu verhalten hat, hat sich je nach Jahrhundert und Jahrzehnt verändert. Im Mittelalter war Selbstmord komplett tabu. In den 1980ern singt Heavy-Metal-Rockstar Ozzy Osbourne Suicide Solution und löst in den USA Panik aus.
Übersetzt heißt das, Selbstmord ist der einzige Ausweg.
Als in den 1980ern Heavy Metal aufkam, hat das in der Gesellschaft, vor allem bei Eltern und der Presse, eine große Panik ausgelöst. Man spricht da auch von Moral Panic. Man befürchtete, dass die Werte der Gesellschaft bedroht sind. Ozzy Osbourne, dessen Spitzname auch Prince of Darkness ist, spielt gerne mit dem Image des Bad Guys. Die US-Gesellschaft macht Ozzy Osbourne in den 80ern zum Stellvertreter des gesellschaftlichen Verfalls. Er wird angezeigt mit der Begründung, dass
seine Musik Jugendliche in den Suizid getrieben haben. Das ist etwas, das mit Billie Eilish nicht passiert ist. Im Übrigen sind alle diese Klagen, die gegen Heavy-Metal-Musiker beispielsweise geführt wurden, abgewiesen worden. Es lässt sich nicht beweisen, dass ein Song für den Suizid eines Menschen verantwortlich ist.
Also auch wenn es durchaus gut begründete Bedenken gibt, wenn es um die Thematisierung von Suizid und Depression geht, Künstlerinnen und Künstlern kann man nicht die Verantwortung für mögliche Folgen eines Songs geben. So sagte das Julia Heimerdinger unserem Team.
Ich glaube, dass man diese Songs eher als Spiegelbild der Gesellschaft verstehen kann. Die Menschen der 80er scheinen große Angst vor dem Verfall traditioneller Werte gehabt zu haben. Aber was Heavy Metal dann noch so alles ausgelöst hat, ist nochmal ein ganz anderes Thema und führt zu weit weg von Billy. Und die Reaktionen auf Billys Songs verraten uns über unsere Gesellschaft der 2010er, 2020er Jahre Folgendes.
Was die Musik von Billie Eilish über den Zeitgeist aussagt, ist, dass in der Kunst über solche Themen geredet werden kann. Und es scheint auch im Zeitgeist zu sein, dass über Themen wie Depressionen und Suizidalität heute deutlich mehr gesprochen wird als vor ein paar Jahrzehnten noch.
Heutzutage herrscht einfach ein anderes Umfeld als in den 1980ern und Billie kann freier agieren. Und das ist ja eine wunderbare Entwicklung. Die Tabus sind nicht mehr so krass, aber die Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten sind trotzdem noch so sehr da, dass wir jemanden wie Billie Eilish brauchen.
Und so ist sie irgendwie zur Stellvertreterin für Mental Health-Themen geworden. Eine Rolle, die sie dann gerne angenommen hat.
Von der aber auch unsere Psychologie-ExpertInnen sagen, dass sie das eigentlich nicht muss. Hier nochmal Psychiaterin Carola Bind.
Die Verantwortung liegt, glaube ich, dann eben auch bei allen anderen, die sich bewusst sein müssen, dass wenn es jemandem schlecht geht, er eben auch Hilfe braucht und nicht nur den Appell, sich zusammenzureißen oder ähnliches.
Ich finde super, dass wir einen Popstar nicht zu sehr überfrachten sollten. Aber was ich auch super finde, ist, dass Billie mit 17 anfängt, achtsamer zu werden, vor allem mit sich selbst. Es war viele Jahre lang so, dass sie super schlecht darin war, sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Das erzählt sie in der Apple TV Plus Doku The World's a Little Blurry im Jahr 2021.
Being really bad at taking care of my mental health. I'm a person who wants to make things better for other people and make, you know, do the right thing no matter what it's doing to me. Or whether it is the right thing at all. The right thing should be what's right for you.
Sie erzählt weiter, sie hat oft das Wohlbefinden anderer Leute priorisiert, egal was das mit ihr macht. Aber richtig ist, was richtig für einen selbst ist.
Aus verschiedenen Gründen ändert sich das dann Anfang 2019. Und das hat in großen Teilen auch damit zu tun, dass ihre Mutter und insbesondere ihr Bruder eine Art Korrektiv sind. Das sieht man sehr gut an der Entstehungsgeschichte von Everything I Wanted, ein Song, der auch suizidale Gedanken verhandelt, aber an dem sie erst circa ein Jahr nach Listen Before I Go gearbeitet hat.
Lass mal kurz in den Song hören, um zu wissen, worum es geht. Thought I could fly. So I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them still.
Billy singt von einem Albtraum, den sie tatsächlich am 4. September 2018 hatte. Sie hat geträumt, dass sie von der Golden Gate Bridge in San Francisco springt und dass es allen, die ihr wichtig sind, vollkommen egal ist.
Echt ein schlimmer Traum.
Billy tippt sofort ein paar Lyrics in die Notizen-App ihres Handys. Sie summt eine Melodie in ihre Diktiergerät-App. Kurze Zeit später fängt sie an, mit Phineas so ein bisschen rumzukomponieren und ihm wird währenddessen immer unwohler und immer unwohler. Bis er schließlich so ist, stopp. Das ist das erste Mal, dass er sich weigert, mit Billy an so einem Song zu schreiben. Es ist Ende 2018, zu der Zeit, in der es Billy mit am schlechtesten ging. Das haben wir ganz zu Anfang gehört. Es bricht ein großer Streit zwischen Phineas und Billy aus, aber er weigert sich, Everything I Wanted weiterzuschreiben. Der New York Times erzählt er 2020, dass es für ihn so schlimm war zu hören, dass seine Schwester sich so sehr den Suizid herbeisehnt. Er wollte sie dabei nicht unterstützen und vergleicht das so ein bisschen mit, dass man einer alkoholkranken Person keinen Alkohol kauft. Er möchte, dass sie erstmal etwas emotionalen Abstand gewinnt.
Wie hat Billy darauf reagiert? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie sauer war, so wie wir sie bisher kennengelernt haben.
Oh ja, als dann ihre Eltern auch noch von dem Streit mitbekommen und auf Phineas Seite sind, sperrt sie sich in ihrem Zimmer ein und malt und schreibt nur noch auf ihre Wand.
Die berühmte Wand, von der wir in Folge 1 schon gehört haben. Falls sie euch nicht bekannt vorkommt, hört doch nochmal in die Folge rein.
Aber Billy hört tatsächlich auf Phineas. Sie lässt den Song liegen, bis sie ihn vergisst. Anfang 2019 geht es Billy langsam besser. Ihre Therapie hilft. Sie hat einen Weg gefunden, weniger isoliert zu sein und mehr mit ihren FreundInnen abhängen zu können.
Dazu gibt es auch eine längere Story, die wir in Folge 6 hören werden.
Im April 2019 hängt sie mit Phineas wieder in seinem Zimmer ab und sie komponieren Songs für das bald erscheinende Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und da greift sie zu ihrem Telefon und scrollt so durch Audiofetzen und Notizen, so wie sie das immer macht, wenn sie mit Phineas einen Song schreibt. Und da bleibt sie bei einer Line von Everything I Wanted hängen. Und beide, Billy und Phineas, sind so, okay, was ist das? Aber Billy hat jetzt einen anderen Mindset. Sie ist gesünder. Und darum kommt ihr folgende Idee. Wie wäre es, wenn es nicht nur um die Suizidgedanken geht, sondern auch darum, wie Phineas, ihr Bruder und bester Freund, sie immer wieder rettet.
Oh, Gänsehaut schon wieder.
Das überzeugt Phineas und sie schreiben den Refrain des Songs, in dem es genau um das geht. Und das hören wir jetzt nochmal. I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here, they don't.
Sie singt unter anderem, aber als ich aufwache, sehe ich dich bei mir. Und du sagst, solange ich hier bin, kann dir niemand wehtun. Und wenn ich nur ändern könnte, wie du dich selbst siehst.
Und diese positive Wendung finde ich einfach so mega schön. Das ist so eine tolle Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen, indem sie Hoffnung gibt.
Ja, es ist wirklich hoffnungsvoll.
Diese neue Hoffnung hört man nicht nur in Billys Liedern, sondern auch in ihren Interviews, die sie 2020 gibt. Zum Beispiel bei Zane Lowe für Apple Music in 2020.
We should have hope because there's stuff to look forward to in the future. Like even if it's far as hell, even if it's tomorrow, like we don't know what's to come. And I've always loved that, you know, like it's something that I've always like used as a tactic to like put myself at ease, you know, when you're overwhelmed or you're not liking your current situation. If you just think about like, what is my life going to look like in like 5 months? What's it going to look like in a year?
Perspective.
Yeah, perspective. And it's like, think about it. And it's like, I don't know. I love thinking about that. It makes me hopeful and it makes me excited.
Das ist ja eine 180-Grad-Wendung. Also Billy sagt, dass wir Hoffnung haben sollten, auch wenn es hart ist. Und überlegen, hey, wie könnte mein Leben in 5 Monaten aussehen oder einem Jahr? Sie liebt es, so zu denken. Es gibt ihr Hoffnung und Freude Und das ist ja echt so eine Entwicklung.
Man könnte sagen, sie ist happier than ever.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Verantwortung kommen, ich finde es mega schön, dass Billie einen Weg gefunden hat, sich besser um sich selbst zu kümmern und dass sie Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen konnte. Ich sage jetzt gar nicht, dass das leicht ist und sie hat sich viel Hilfe dabei gesucht und bekommen. Aber das ist schon richtig toll, dass sie als Popstar, der eine große Strahlkraft und Einfluss hat, ein bisschen vorlebt, wie es einem besser gehen kann.
Und was für eine krasse Person ist sie einfach, dass sie das mit 17, 18, 19 Jahren schon machen konnte.
Und scheinbar auch gerne macht. Das ist wichtig, dass sie sich nicht gezwungen fühlt. Und darum möchte ich ihr gerne das Schlusswort für diese Folge geben. Hier ist Billie Eilish nochmal im Grammy Museum Talk 2019. Sie wird von einer Person im Publikum gefragt, wie man die eigenen Struggles mit Mental Health navigieren kann.
The last 2 months of my life right now, I've kind of been in the happiest place I've ever been in. And this is so embarrassing. I'm literally the worst. It's okay. I think all it was I was patient. And I, to be honest with you, I didn't think I would make it to this age. And I have, and I waited, and here I am, and I'm like happier than I've ever been in my life. So I think be patient. Yeah.
Ende 2019 war sie so glücklich wie noch nie zuvor. Sie hätte nicht gedacht, dass sie 17 Jahre alt wird. Aber das wurde sie, weil sie abgewartet hat. Ihr Rat ist deswegen, hab Geduld.
Denn auch wenn es gerade nicht so aussieht, die Zukunft kann rosig sein, bestimmt. Das singt Billie auch in ihrem Song My Future. 'Cause I'm in love with my future.
Ich hoffe, es ist jetzt niemand mehr geschockt, dass Billie so viel über Mental Health redet. Und ich hoffe auch für Billie, dass ihr niemand mehr vorwirft, dass sie nur fake depressiv ist, sondern dass da eine echte Erkrankung dahinter steckt, die sie in ihrer Musik verarbeitet. Das macht sie, um sich selbst zu helfen, aber sie hilft eben auch vielen anderen Menschen da draußen. Das haben wir in dieser Folge gelernt. Und ich finde, sie hilft nicht nur den Fans, sondern eigentlich allen, die sich mal alleine oder down fühlen. Es wird besser.
I'm like happier than I've ever been in my life. So I think be patient. Yeah.
Und ihr habt bitte auch ein bisschen Geduld. Die nächste Folge kommt nämlich schon nächste Woche. Und in der reden wir über die wichtigste, bereicherndste und schöpferischste Beziehung, die Billie Eilish führt, die zu ihrem besten Freund und Bruder Phineas.
Alle 6 Folgen der Billie Eilish Story hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo und wenn ihr diesen Podcast an alle Menschen schickt, die mehr über Billie Eilish erfahren sollten. Die Billie Eilish Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur, Bayern 2 Zündfunk und Radio Bremen, Bremen 4. Die Hosts sind Lea und Gizem Celik. Head of Content ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow, Robert Kindermann und Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Kai Winn. Redaktion Bayern 2 Zündfunk, Katja Engelhardt. Redaktion Radio Bremen, Bremen 4, Marina Weidenhaupt. Projektleitung Flow, Eva Hoos. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow, Götz Theilen und Tim Giese. Erste Aufnahmeleitung, Katharina Mark. Distribution, Farina Fricke. Recherche, Theresa Hertel, Anna Scholz, Janina Rog, Eva Hoos. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rog, Theresa Hertel, Eva Hoos. Autorin dieser Folge ist Janina Rog. Sounddesign, Lorenz Schuster. Postproduktion, Ikone Audio Productions. Coverart, Nina Gau. Sprecherin, Caroline von der Grüben. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Zwei Frauen, zwei Generationen und die Frage, wie hast du das erlebt? Im Podcast Ein Zimmer für uns allein mit Host Paula Lochte treffen zwei Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema, das sie verbindet. Zum Beispiel über Schönheitsideale, sexuelle Aufklärung, Finanzen, Care-Arbeit, alles Themen, die Frauen seit jeher betreffen, ob gewollt oder ungewollt. Was waren ihre Struggles damals und heute? Was hat sich verändert oder vielleicht sogar verbessert? Wo müssen feministische Kämpfe weitergeführt werden? Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.